Als Religionswissenschaftler untersuche ich Mythen. Und tatsächlich ist es so, dass wir es nicht mehr mit Verschwörungstheorien zu tun haben, die noch irgendwie nachprüfbar wären, sondern Leute glauben an Dinge wie die jüdische Weltverschwörung, die Illuminaten. Und in dem Fall bei Kollega, das ist eigentlich seit Monaten bekannt und ist auch sehr erfolgreich, er hat übernommen in seinem Apokalypse-Song die Thesen eines amerikanischen Fundamentalisten, eines Christen, der sagt, es gibt Illuminaten-Blutlinien, die die Welt kontrollieren. Und das sind vor allem jüdische Familien wie die Rothschilds. Und das stellt Kollega in seinen Songs dar.
Es sei ein Skandal, die Verleihung des Echos, des Musikerpreises in Deutschland schlechthin an den Rapper Kollega. In allen möglichen Medien wird darüber berichtet und zumeist auch etwas verwundert. Man kann sich fragen, wo ist eigentlich die Kontroverse? Ist die Sache doch eigentlich ziemlich sonnenklar, wenn auch finster wie die Nacht? Denn Judenhass und Frauenverachtung gelten irgendwie als Provokation, als jugendliche Provokation. Herrenmenschenfrisur und Gebieterbart, die sind einfach hip. Das alles werde falsch verstanden und sei ganz anders gemeint, als es wirkt. Und überhaupt können sich szeneferne Menschen gar kein Urteil bilden über die Eigenheiten des ach so authentischen Hip-Hop und seiner Kultur. Mit Kultur und Ästhetik hat das schon lange nichts mehr zu tun. Das alberne Gehampel der vermeintlichen Musiker, Martin Büsser hat das mal treffend als gestischen Präsenzwahn bezeichnet. Dieses ganze dümmliche, prahlerische Gereime und Gepöbel, das machistische Herrenmenschengehabe, all das ist keine Inszenierung, es ist genau so zu verstehen. Es ist nicht mehr und nicht weniger, als was es scheint. Als Ironie oder Satire könnte das durchgehen, wenn die Fans zum Gegenteil des angeblich Inszenierten tendieren. Doch das ist nicht der Fall. Einziger Gradmesser des Musikpreises ist ja der kommerzielle Erfolg der ausgezeichneten Musiker. Peinlich, dass das nun so neue, so geläuterte, so menschliche, so tolerante Deutschland Unsympathen wie Felix Blume, also Kollega, nicht nur hervorbringt, sondern diese sogar zu Bestsellern avancieren. Es wird schwer, darin ein Missverständnis zu sehen. Es muss also irgendwie am Volk, am Deutschen liegen. Der geschmacklose Dreck gehört genau zu denen, die ihn auf den Thron hieven. Und so hat das Land Sprachkünstler wie genau diese verdient. Küren und Lobpreisen muss man das trotzdem nicht. Verbote und Zensur bringen auch nicht viel, denn das leistet den Opfermythos Vorschub. Denn den Stumpfsinn könnte man, und das wäre so eine andere Idee, einfach nur ächten. Apropos andere Idee. Die Nachrichten aus dem beschädigten Leben haben auch, was Musikalisches angeht, andere Ideen. Und deswegen jetzt ein kleines Porträt eines Buches, was vor ein paar Wochen erschienen ist, im Ventilverlag, Warschauer Punkpakt.
Und da die Kulturpolitiken doch sehr unterschiedlich waren, Ungarn und Polen, jetzt mal die Beispiele, wo es am liberalsten zuging, auch wenn die nachzulesen ist, dort die Dinge auch nicht so paradieshaft waren, vor allem was Ungarn angeht, was vielleicht auch so eine kleine Desillusionierung ist, denn die Beobachtung des Punk oder der New Wave oder Post-Punk in Ungarn aus einer DDR-Perspektive sah eben so aus, als dass man dachte, dort wäre so ein funktionierendes Subkulturbusiness am Start, und das war es dann doch auch nur teilweise. Und dann gibt es eben Länder, wo die Daumenschrauben ganz anders angezogen waren. Also vielleicht als Extrembeispiel Rumänien, wo wir auch einen Beitrag haben, der ganz explizit ausruft, es gab keinen Untergrund, weil es zu diesen Bedingungen eben keinen geben konnte. Und es gab eine halbe Ausnahme, das ist die Band Panzerment, über die dann auch geschrieben wird. Und ansonsten konnte sich etwas, was man wirklich mit einer Szene vergleichen kann, sprich auch vielleicht ein Netzwerk von Bands, Lokalitäten, legalen oder illegalen Veröffentlichungsmöglichkeiten, Zirkulationen, so etwas konnte sich in Rumänien erst 1990 ausbilden, weil das unter den Ceausescu diktierten Bedingungen einfach nicht möglich war. Und dieses Reiben an den gesellschaftlichen Verhältnissen in den verschiedenen Verschärfungen oder auch Lockerungen, das ist das, was vielleicht am ehesten auch durch alle Beiträge immer erstmal abgeglichen wird. Also aufgezählt, wie sah es aus? Konnte man spielen? Konnte man legal spielen? Hatte man Orte? Hatte man sowas wie Labels, legal oder illegal? Vinyl oder Kassette? Gab es Festivals oder nicht? Und wie hat sich das über die Zeit entwickelt?
Eine kleine Entdeckungsreise in eine doch zumeist eher unbekannte Subkultur, darum geht's im Warschauer Punkpakt. Also Punk im realsozialistischen Ostblock. Es ist das erste umfassende Nachschlagewerk des osteuropäischen Punk bis 89, also bis zum Systemkollaps. Es gibt Länderporträts, wo Protagonisten vorgestellt werden, wo Szenen des osteuropäischen Undergrounds vorgestellt werden. Alex Spielmann haben wir eben schon gehört und er hat das Buch beim Ventilverlag herausgegeben.
Da kann man formelhaft behaupten, dass sich das über die 80er Jahre hinweg überall entspannt hat. Das hat natürlich was mit Gorbatschow und Glasnost und Perestroika zu tun und dem Druck, der dann von der Sowjetunion de facto ausging, da doch ein wenig die Spielwiesen zu weiten. Wie man dann damit umgeht, auch von der Szene, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied, der sich durch die Länder dann klar machen lässt. Also in der DDR gab es zumindest von den inneren Szenekreisen heraus eher ein Unbehagen dieser zögerlichen Toleranztaktik und den minimalen Karrieremöglichkeiten, die sich dadurch ergaben, gegenüber, während man zum Beispiel in der CSSR, wo die Kulturpolitik auch sehr streng war, eigentlich auch in Nachfolge von 68 und der sogenannten Normalisierung, wo viele der Punkbands einfach probiert haben, irgendwie an legale Papiere zu kommen und diesen Gedanken gar nicht getragen haben, unbedingt per se im Underground verharren zu müssen, sondern einfach eine Öffentlichkeit gesucht haben.
Ja, Alex Pillmann über das von ihm herausgegebene Buch, was gerade im Ventilverlag erschienen ist, Warschauer Punkpakt. Und wir nehmen mal ein paar Länder daraus genauer unter die Lupe. Denn Konzerte unter konspirativen Bedingungen, ein Fanzine unter dem Namen Anarchia, kaum Zugang zu Instrumenten und Aufnahmetechnik, Musik, die eher so an Rock, Garage Rock erinnert, das war er, der sowjetische Punk, zumindest aus Sibirien. Jewgeni Kasakow hat mehrere Aufsätze über Subkulturen, meist Punk in der Sowjetunion geschrieben und unter anderem eben auch im Buch Warschauer Punkpakt.
Das Charakteristische an Punk ist, dass Punk nicht unbedingt über Klang oder über Musik definiert wird, sondern Punk ist erst einmal ein interessantes und gefährliches Label, weil in sowjetischen Medien wird über Punk äußerst negativ berichtet und das hat so einen Ruf von besonderes, schlimmer Form von Rockmusik zu sein, während quasi normal Rockmusik so ihre Nischen hat und vergleichsweise harmlos aus Hass betrachtet wird. Also es gibt in den 70er Jahren lange Zeit keine große Hetzkampagnen wie früher gegen Beatles in Sowjetunion über Rockmusik. Und auf einmal schreiben sowjetische Zeitungen, es gibt eine neue Verfallserscheinung der bürgerlichen Kultur im Westen und da sind Leute, die alle moralischen Grundsätze nicht beachten. Punks werden in sowjetischen Medien ständig in einem Atemzug mit Neonazis genannt, wird immer gesagt, sie tragen Hakenkreuze. Wer sich Punk nennt, hat natürlich erst einmal ein sehr gefährliches Image. Allein die Bereitschaft, sich selber Punk zu nennen, ist wesentlich wichtiger, als dass jetzt die Musik so ähnlich klingt wie tatsächlich jetzt Sex Pistols oder Ramones. Sowjetische Punks haben wieder den typischen Punk-Outfit, weil damit kann man eigentlich in der Sowjetunion keine zwei Schritte vor der Tür machen mit Iro oder also man kann vielleicht ein paar Stecknadeln in Lederjacke stecken, aber so diese ganzen subkulturellen Outfit zu tragen ist einfach nicht möglich. Sie haben nicht unbedingt den ähnlichen Sound, sie haben aber in ihren Texten dieselbe Haltung, die man auch bei ihren westlichen Vorbildern vorfindet. Und das ist im Rahmen von sowjetischer Rockmusik wichtiger. Man muss sagen, russischer Rock hat immer Image gehabt, Text ist wichtiger als Musik, deswegen auch weiß sowjetische oder postsowjetische Rockbands schwer im Westen Fuß zu fassen, weil dort versteht man dann halt Text nicht und Musik war dann immer ein bisschen zweitrangiger.
Jewgeni Kasakow über Punk in der Sowjetunion. Über Musik reden ist wie zur Architektur tanzen, deswegen musikalisch ein Beispiel.
Man muss sich das so vorstellen, öffentlich beschimpft, also in Medien werden vor allem die westlichen Punks, dass es in Sowjetunion überhaupt solche Leute gibt, wird schlicht verschwiegen bis 87, 86 ungefähr. Mhm. Und dann kommen so Debatten auf, in Sowjetunion gibt es auch so etwas wie Punker-Subkultur und wie geht man damit um? Das heißt, die Repressionen laufen eher stillschweigend, ohne dass die Öffentlichkeit davon viel mitbekommt. Am härtesten waren von Repressionen tatsächlich sibirischen Punks betroffen. Ihre Provokation ist aufgegangen, könnte man sagen. Also zum Beispiel wurde Jegor Lertow im Herbst 85 zwangspsychiatrisiert. Von Ende 85 bis März 86 war er in Psychiatrie. Und er hat diese Zeit so einem Gründungsmythos gemacht für weitere sibirischen Punk. Er war auch ziemlich stolz drauf und hat natürlich die Geschichte sehr ausgeschmückt. Also er zum Beispiel behauptet in Interviews, dort wurden zwangsweise Medikamente gegeben, was nicht stimmte. Das hat sein Bruder später klargestellt. Aber auf jeden Fall war das schon eine gewisse Form von Anerkennung, dass Staaten so ernst nimmt, weil sonst war das eine Bekämpfungsmethode für politische Oppositionelle. Also Zwangspsychiatrisierung hat man ansonsten nicht gegen Musiker verwendet, sondern gegen Dissidenten, Regimegegner. Und in Punks in Tümen wurden damit konfrontiert, dass man sie zum Beispiel reihenweise aus Komsomol, also dem Jugendverband, ausgeschlossen hat. Oder dass sie Schwierigkeiten im Beruf, die waren auch ein bisschen älter, bekommen haben. Ein Mitstreiter von Lertow, der eigentlich aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Armee durfte, wurde schnell einberufen und nach Kasachstan geschickt, um dort zu dienen. Und das haben die sibirischen Punks zu einem immer als Anlass genommen, stolz zu sein, dass sie die einzigen Musiker sind, die man tatsächlich so ernst nimmt und bekämpft und die nicht einfach mit Polizei, sondern auch mit KGB bekämpft werden. Also in Tümen wurden Punk auch von KGB verhört im Zusammenhang mit ihren Auftritten.
Im Buch Warschauer Punkpakt, gerade erschienen im Ventilverlag, hat sich Jewgeni Kasakow genauer angesehen, was denn in der Sowjetunion Subkultur meinte. Doch es gibt weitere Länderporträts. Ungarn, Jugoslawien, Tschechoslowakei, aber auch Polen. Polen, die Volksdemokratie, galt als einer der liberaleren Staaten im Ostblock und davon blieb dann auch der kreative Underground nicht so wirklich unberührt. Im Vergleich zu anderen realsozialistischen Staaten im Osten war der polnische Musikmarkt, die Kunstszene eine eher blühende. Nun ist im Ventilverlag, das hatte ich schon gesagt, dieses Buch erschienen, Warschauer Punkpakt, und auch die polnische Punkszene wird darin genauer untersucht.
Es gab sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Die meisten Punkbands spielten irgendwo zu Hause im Keller oder in einem Haus irgendwo am Rande der Stadt sehr oft, aber auch in Studentenclubs oder in den Kirchen sogar. Und ganz speziell in Warschau gab es diese verschiedenen subkulturellen Orte, wo Punkkultur stattfand. Tatsächlich in der Galerie Remont, die von Piotr Ribson und Henryk Gajewski geführt wurde, aber auch in Orten wie Galeria Repassage oder Dziekanka, andere studentische Galerien, die tatsächlich zeitgenössische Kunst mit der Punkszene oder mit der Musikszene vermischt haben.
Poland, despite it was much more liberal form of socialism than, I don't know, East Germany or Czechoslovakia or USSR, it was an extremely patriarchal country because of Catholicism, and men were extending their sort of powers over culture as well. Women in Polish punk were obscured and marginalized for a very long time. I mean, when I was asked by Alexander Pelerman to write this essay, at the beginning I thought, wow, I mean, okay, there were a few singers in punk bands, but like, that's all. And like, when I delved deeper into it, I discovered stories like women who were extremely interesting, like Magda Kalenik, for instance, or Paula from Białe Wulkany, which were extremely original characters, but just nobody knows about them because they were, for instance, deemed too difficult by their male counterparts. So in a way to sort of have a more rich story, I juxtapose like punk characters like Kasia Jarosz from Wierkanos or Kasia Kulda from Kontrola W or Magda Kalenik, who was playing, I don't know, in Deserter and in Crisis and in other bands.
Annetta Panik und Agata Piszczyk haben wir zuletzt gehört hier bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben über Frauen im polnischen Punk oder polnischen Postpunk. Das ist nachzulesen im gerade erschienenen Buch im Ventil Verlag, Warschauer Punkpakt, herausgegeben von Alex Pielemann.
Wie sich die Dinge dann entwickelt haben, aus welchen Richtungen, das in einem Überflug quer durch alle Länder, also sind sämtliche Länder des Warschauer Paktes, präsent, sogar das kurzzeitige Mitglied Albanien ist zumindest mit einem Film präsent in der sehr, sehr ausführlichen Filmografie, die dem Buch quasi angefügt ist. Es ist unter anderem Teil dieses Nachschlagecharakters, der sich dann wiederum auch noch durch sehr ausführliche Diskografien ergänzt sieht. Also wir haben so eine Balance zwischen teilweise essayistischen, teilweise interviewhaften oder rückblickshaften, Geschichten erzählenden Annäherungen und so ein bisschen faktischer Ballung.